schwarz, pink und keine Haar. Das Leben schmeckt oft wunderbar. He's the man, 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 he's the man.
Hier kommen alle zu Wort. Die Großen
und die Kleinen.
He's the man.
Okay, servus, grüß euch, ihr lieben Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Und heute haben wir wieder eine besondere Truppe zu Gast hier bei der zweiten Folge Schwarz, Pink und keine Haar, nämlich niemand geringeren, nämlich niemand geringeren als die legendäre Combo. Sie sehen nicht nur wunderschön aus, sie sind nicht nur durchtrainiert, sie sind einfach wunderbare, tolle Menschen und sie können noch dazu wunderbar singen. Servus, lieber Foxclub!
Ja, zum Glück ist das ein Podcast und ohne Bild, ne?
Ja, von wem redet er denn die ganze Zeit?
Dabei seid ihr halt eh schon wieder so schick. Schau, er hat sogar schon einen Dominik Offner Kapperl auf. Super, Wahnsinn. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt hier im Zuge der Mountain Mania Tour. Das hat uns ja auch ein bisschen zusammengeschweißt. Bevor wir aber zu unserer gemeinsamen Geschichte kommen, möchte ich euch einmal fragen, wie hat das Ganze eigentlich bei euch begonnen? Das ist doch nicht alltäglich, was ihr da macht. Ihr seid so ein Unikat, ihr habt einen eigenen Stellenwert in der Branche. Das, was ihr macht, macht eigentlich niemand. Wie seid ihr da dazu gekommen?
Ja, wir sind oft kopiert und nie erreicht. Das ist eigentlich lustig. Im Moment sind wir seit 11 Jahren, irgendwie gibt es nur uns auf dem Segment, warum auch immer begonnen hat es, wie gesagt, vor 11 oder 12 Jahren, 2013 in München. Es gab eine Idee, es gab die Idee, die Musik zu revolutionieren. Weder mit, was heißt wieder mit A Cappella, das war es nur mit der Stimme, dass man versucht, alte, traditionelle Lieder herzunehmen, zum Beispiel von den Schürzenjägern, der Raum ist der Raum, und Sierra Madre haben wir auf dem Album, und das eben neu, modern, cool, mit rockigen, poppigen Elementen zu verbinden, und das A Cappella mit Stimmen. Das war die Grundidee. Und dann haben wir losgelegt. Haben rumprobiert im kleinen Kämmerchen, haben getextet, gedichtet und hin und her. Wir machen das, und das Ganze hat sich über 2 Jahre erstreckt, also wirklich 2 Jahre harte Arbeit, bevor es dann mit Rock Me losging. Und 11 Jahre sind vergangen, 11 Jahre harte Arbeit, auf und ab, und wir sind immer noch Unikate, wie du es schon sagst, und sind stolz drauf.
Ja, ihr seid ja wahre Legenden, ich kann mich noch erinnern, da war ich noch gar nicht, also auf dieser Stufe jetzt mit den Schürzenjägern, war ja auch für mich lange Arbeit. Ich bin jetzt 15 Jahre in der Branche und hätte mir das nie gedacht, dass ich auf solche großen Bühnen jetzt dann in den Hallen in Deutschland stehen darf. Und ich weiß noch, wie euer Video damals viral gegangen ist auf Social Media, eben mit Rock Me, wie ihr da diesen Flashmob gemacht habt. Wie ist es zu dieser Idee gekommen eigentlich, dass ihr da einen Flashmob macht? Das hat man ja vorher eigentlich nicht so wirklich gekannt bei uns.
Ja, das war tatsächlich, das war ein ganz pragmatischer Grund, und das ist eigentlich das Geile. Und zwar ging es ja darum, also wir haben dann diese Idee gehabt und haben so die ersten Tracks fertig gehabt und sind dann damit zu einer Plattenfirma gegangen. Und dann haben die sich das angehört, und das war damals die Electrola von Universal, und die fanden das auch cool. Haben wir gesagt, das ist jetzt nicht so ein Massenprodukt. Also wenn ihr mal so 5000 Alben verkauft, dann sind wir da schon sehr stolz, aber wir finden das cool, deswegen machen wir das mit euch. Und dementsprechend war kein Budget da für ein Musikvideo, was zu dem Zeitpunkt damals noch so 30.000, 40.000 Euro musste man für so ein Musikvideo einplanen. Und wir wollten aber unbedingt trotzdem ein Video machen, und dann hat man überlegt, was kann man machen, was irgendwie eine coole Idee hat und möglichst wenig Geld kostet. Und dann kamen wir auf die Idee von so einem Flashmob, weil man geht in ein Einkaufszentrum, die Leute, die man braucht, sind schon da, die muss man nicht bezahlen. Und das war dann mal so die Grundidee. Das hat man dann natürlich noch ein bisschen ausgetüftelt, und was ja ganz lustig ist, dass wir ursprünglich Wir gehen noch lang nicht ins Bett als Single auserkoren hatten, und wir haben diesen ganzen Flashmob auf die Nummer Wir gehen noch lang nicht ins Bett geübt, geprobt. Wir haben so 100 Tänzerinnen gehabt von so einer Tanzschule, die eine Putzfrau gespielt haben noch, und so ein Typ am Laptop, die also da so ein bisschen mitgemacht haben. Das haben wir alles probiert. So eine Woche vorher sagt dann die Plattenfirma, wir glauben, dass der Titel Rock Me besser ist. Was dann haben wir alles umgedingst und neu gemacht, und dann sind wir in dieses Einkaufszentrum.
Was völliger Blödsinn war.
Ja, völliger Blödsinn. Wir lang nicht ins Bett, wer wäre was? Naja. Auf jeden Fall waren wir dann in diesem Einkaufszentrum, und dann, als man dann, ich weiß nicht, ich war der Erste, der da losging, und ich hatte so einen Schiss, ich habe das ja noch nie gemacht. Und dann standen wir dort, und dann stehe ich in diesem Einkaufszentrum und fange an zu klatschen. Und alle anderen sind dann so eingestiegen, und es war echt, uns ging der Arsch auf Grundeis, weil wir dachten, wen interessiert das denn? Oder was, vielleicht buhen die uns aus, man weiß es nicht. Und dann sind damals aber schon die Leute stehen geblieben, weil der Titel so geil war. Und so hat also hat viele, viele Zufälle, glaube ich, haben dazu geführt, dass es ein geiler Titel wurde mit einem wahnsinnig geilen Musikvideo, was so gut funktioniert hat, weil es so günstig war, weißt du, weil es nicht aufwendig gewesen ist. Und so kam, glaube ich, eins zum anderen und dann ging das Rasenberg auf und dann standen wir da und jeder hat uns ins Wirtszelt eingeladen zum Auftreten, alles durch das Video. War eine spannende Zeit.
Mhm. Ja. Da teilt uns eine gemeinsame Geschichte. Ich war damals eben bei der großen Chance im ORF und ich kenne das mit den Plattenfirmen, weil auf einmal ist bei mir der ORF-Vertrag gekommen, der Plattenfirmenvertrag gekommen, dann hat es geheißen, ja, jetzt haben wir eine Nummer. Was machst du bei der zweiten Show? Jetzt haben wir eine zweite Nummer aufgenommen und eine dritte Nummer. Die ist eigentlich fix gestanden, schon fürs Halbfinale und dann am letzten Tag sind sie draufgekommen, wir wollen doch die andere Nummer haben. Also das ist nachher ziemlich zart und da zeigt sich dann aber, glaube ich, auch das erste Mal, dass man flexibel sein muss in der Branche. Und das ist schon das nächste Stichwort. Ihr habt sicher auch am Anfang mit vielen Neidern oder sonst irgendwas zu kämpfen gehabt, so wie wir alle in dieser Branche. Und ich glaube, wir müssen da immer stur sein und unseren Weg gehen und uns nicht unterkriegen lassen. Wie flexibel wart ihr oder wie seid ihr da? Seid ihr immer stur gewesen? Habt ihr euch ein Ding immer durchgezogen und habt ihr euch von niemandem was gefallen lassen? Bini, du schaust ja, bist ja der maskulinste Mensch überhaupt. Jetzt sag einmal, bist du dem Mann gestanden oder seid ihr als Männer den ganzen, habt ihr gesagt, ey, uns ist scheißegal, was ihr sagt, wir machen unser Ding.
Ja, tatsächlich gab's auch mal Gegenwind, sagt, also wir haben in der Olympiahalle in München gespielt, das war der zweite Auftritt vor, ich glaube, 15.000 Leuten standen wir dort und hörst, also in der ersten Reihe gab es dann schon welche, hey Schwuchtel oder wie auch immer. So, aber da musst du einfach dein Ding durchziehen und stark bleiben und wir fanden es geil oder finden es geil, was wir machen und dann überzeugst du auch die anderen. Aber es ist, ich glaube am Anfang war es auch so, dass wir komplett überrollt wurden von dem, was mit uns passiert ist. Also wir sind wirklich von 0 auf 100 da hochgeschossen und viele Stimmen sind, glaube ich, an uns einfach vorbei, weil wir gar nicht so schnell reagieren konnten, wie schon wieder das nächste Angebot oder der nächste Auftritt, die nächste Fernsehsendung da war. Und das war am Anfang einfach, haben uns, ja, wussten wir gar nicht, wohin mit uns.
Ja, es ist ein Wahnsinn, gell? Oft geht's, bei manchen geht's langsam dahin und bei manchen geht's nachher wirklich sehr schnell dahin. Ihr seid ja alle gar nicht aus der gleichen Ortschaft oder aus der gleichen Stadt. Wo kommt ihr eigentlich alle jetzt her genau?
Ja, wir sind sehr verteilt auf der ganzen Welt. Okay, im deutschsprachigen Raum, also wir von Mainz bis Salzburg, Schweizer, Bayern, die Schweizer nimmt man immer zusammen, warum eigentlich immer, vom wunderschönen Haselberg, Berner Oberland und aus Basel, genau so haben wir uns gefunden, mittlerweile wohnen wir auch in Hamburg noch, also die Distanzen werden immer größer, aber das ist eigentlich egal, weil wir super viel, super oft unterwegs sind und uns dann einfach die Zeit nehmen, wenn wir uns sowieso treffen, dann nehmen wir uns Stunden zwischen den Konzerten, wir haben ja auch viele Fahrten, dann proben wir zusammen, reden über die neue Tour, sind kreativ oder wir treffen uns mal eine Woche für Proben für die neue Tour. Ich glaube, dass da ganz viel Positives auch drin liegt, dass wir nicht am selben Ort wohnen, weil wir, wenn wir uns dann treffen, einfach so geballt Vox Club und einfach nur für Vox Club da sind und ja, irgendwie faszinierend, so ich glaube durch unsere Freundschaft, die wir vorher schon hatten, wir kannten uns ja alle schon sehr gut, ist es irgendwie, funktioniert das super gut, auch wenn wir nicht zum selben Ort wohnen.
Ja, also ich kenne das ja von uns nicht, wir haben auch Bayern, dann haben wir Frankfurt, dann die drei Tiroler, ich jetzt in Zell am See als gebürtiger Steirer. Es ist so die Energie, wenn man sich dann trifft, nach langer Zeit und wenn man sich die Zeit nimmt, bei uns ist es oft ein Wochenende, dann ist am ersten Tag einfach so viel Emotion da, ich glaube, da geht es euch gleich. Da wird man einfach überrumpelt von den ganzen Emotionen und dem geilen Gefühl, das möchte man einfach alles irgendwie verpacken und gleich irgendwas Neues rausduschen. Ihr macht's immer sehr viel Neues, vor allem auf Social Media. Das heißt, habt ihr so viel Zeit oder ist das nicht, ist das, ja, ich weiß nicht, ist das nicht nervig ab und zu oder ist das, macht euch das noch Spaß oder seid ganz ehrlich, ihr postet so vieles, ihr habt so viel Content und das ist echt geil und ich würde mir das oft wünschen, dass das vielleicht auch von uns oder von anderen Künstlern öfters passiert, aber diese Überwindung, dass man da so viel macht, das ist oft sehr schwierig. Wie geht's euch da damit?
Ich glaube, wir teilen da den Geist. Es ist sage ich mal, ein lästiges Thema, Social Media. Wenn ich ein bisschen zurückscrolle, wir haben ja eigentlich mit Social Media auch die Karriere zu verdanken. Unser erstes Video ist auf Facebook viral gegangen. Instagram gab es noch nicht, TikTok auch nicht.
MySpace so war schon vorbei.
Mittlerweile schon. Genau.
StudiVZ.
Es hat sich halt entwickelt mit Social Media. Sind wir mit die Karriere, unsere Karriere und Social Media ist wie gleichzeitig nochmal gewachsen, finde ich. Und man hat halt auch, weiß noch, wo Instagram gekommen ist, hat Stefan gesagt, ich habe ein Buch gelesen, das muss man jetzt so und so machen, das machen wir jetzt auch. Und dann hat man sich da reingewurschtelt und dann kam die nächste Plattform, dann muss man mehr auf YouTube machen und irgendwann hatten wir 4, 5 Kanäle und wussten immer, wo oben und unten ist, haben super viel Videos geschnitten und gemacht und haben uns eigentlich, wenn ich das auf den Punkt bringen will, immer wieder versucht, neu zu orientieren, immer wieder, wir haben immer was ausprobiert und dann haben wir wieder gesagt, okay, gut, es geht uns auf die Nerven, es ist so viel Arbeit, wir können was machen, dass es weniger zu tun gibt und es ist einfach ein notwendiges Tool, ne? Also keinem macht es jetzt, glaube ich, enorm Spaß, aber es kann auch Spaß machen. Wir versuchen quasi Videos zu machen, die man schnell umsetzt. Zum Beispiel jetzt haben wir für einen Wackelkontakt haben wir so eine kleine Serie gemacht, da hat Stefan das angetrieben eigentlich, hat gesagt, hey, ich habe eine Idee, ich schreibe ein Arrangement, wir singen das ein und dann haben wir das in der Garderobe abgedreht und dann hatten wir wieder 5 Videos zum Posten. So. Und bei uns in der Band hat jeder so ein bisschen einen Aufgabenbereich, sag ich mal, und die anderen unterstützen ihn dabei, aber jeder ist so ein bisschen verantwortlich und bei uns ist der Michi verantwortlich bei Social Media, der ist so ein bisschen der einen Plan macht und sagt, hey, du hast übrigens den Post vergessen und dann schreibt man wieder, es tut mir leid, stimmt. So, also es ist auch passiert auch uns genauso und ja.
Kann ich mal was sagen?
Ja, gerne.
Das Thema ist schon, es ist ja interessant. Social Media ist ja eine Chance. Und zwar ist das eine unser Bindeglied zwischen den Fans und dem, was wir sind. Das ist unser Sprachrohr. Da können sie Einblicke haben. Wir können erfahren, was sie denken, was sie glauben, was sie sich wünschen. Also sehe ich das zum einen als Chance und zweitens hat sich natürlich in der Musikbranche krass was geändert. Muss man schauen, wie viele Musiksendungen gibt es denn noch? Ja. Leider schrumpfen die von 10 auf 1, 2 höchstens noch. Das ist natürlich für uns Musiker was ist eine Katastrophe.
Viel
das
haben wir nicht mehr.
Wir haben noch mal viel mehr. Es wird alles gestrichen, überall wird es eingestrichen, was total schade ist. Die Leute draußen, glaube würden sich freuen, wieder mehr gute Sendungen zu sehen und überall wird gestrichen, Budget weg. Und was bleibt uns dann unterm Strich? Also ist das Social Media unsere Chance, noch die Leute draußen zu erreichen. Und ja, es ist aufwendig. Man braucht viel Zeit, viel Kraft, man hat 5 verschiedene Kanäle, für jeden soll man ein eigenes Format starten, aber anders erreichen wir die Leute nicht mehr und anders erreichen sie uns nicht mehr und deswegen ist es eine Chance und ein Laster zugleich, wir machen es voll gern, weil es uns mit den Leuten da draußen verbindet.
Ja, ja freilich, bitte, bitte.
Ich meine, das Coole ist ja, wir haben ja vorher gesagt, wir sind verteilt, wir leben überall an anderen Orten. Aber wir haben uns schon ein bisschen so arrangiert jetzt, dass man irgendwie von zu Hause auch alles machen kann. Also wir haben ja auch immer wieder Tage zu Hause und dann sagen wir mal, okay, ich habe eine Idee, dann schicke ich, also jetzt Wackelkontakt Beispiel, dann habe ich was arrangiert und dann schicke ich die Stimmen raus und dann weiß Flo, okay, er muss das aufnehmen, jeder nimmt zu Hause auf, wir haben uns so ein bisschen eingerichtet, dann kommt es wieder zurück. Oder jemand anders hat eine Videoidee. Und dann ist es genau das Gleiche, dann muss jeder zu Hause irgendwie einen O-Ton aufnehmen oder ein kleines Video, dann schickt man es zurück, dann wird es zusammengeschnitten. So können wir uns diese Arbeit aufteilen und eben auch die Zeit nutzen, wenn wir nicht zusammen unterwegs sind. Und hat dann aber wieder so einen Content, der uns wieder als Gruppe präsentiert. Also ich finde, es hat auch Vorteile, diese Social Media. Man kann auch dezentral quasi irgendwie was Cooles machen, dass die Leute dann trotzdem involviert sind.
So. Auf jeden Fall, ja. Das unterstreiche ich. Darf ich euch fragen, bei ein paar weiß ich ja, habe Musical studiert oder Gesang studiert, was habt ihr eigentlich alles, wie ist eigentlich euer Werdegang, wenn ich so fragen darf, wer von euch hat eigentlich was gemacht, dass er eigentlich zur Musik gekommen ist?
Das ist eine gute Frage. Also was tatsächlich so ist, dass wir alle irgendwie, also Musik schon immer sehr geliebt haben und vielleicht, kann ja einfach jeder kurz über sich erzählen, das ist am einfachsten. Also ich, der Flo, war früher
Der Jodl-Toni, Jodl-Toni in der Nachbarkaderobe.
Na, ich habe früher, also ich habe Musik schon immer geliebt und habe mich sehr, sehr früh, fand ich Musicals geil. Habe das wirklich geliebt über alles und dann bin ich zu meinen Eltern, es gab es da in Mainz, wo ich lebte, keine Musicalschule oder sowas und habe gesagt, so, ich gehe jetzt in den Chor. Und da war ich im Mainzer Domchor, habe dann da irgendwie so meine ersten Gesangserfahrungen gemacht und dann eben nach der Schule gesagt, ich will jetzt mal versuchen, auf so eine Musicalschule zu kommen. Habe mich dann da beworben bei diversen und habe dann tatsächlich bei der ersten Bewerbung, das war in München, an der Theaterakademie August Everding, da hat das funktioniert und dann habe ich Musical studiert und dann auch das ein oder andere Musical gespielt, habe an der Schule aber schon zum Beispiel den Michi und den ein oder anderen kennengelernt und so kam zumindest ich erstmal zu den Jungs und dann zu Vox. Was bei mir noch ganz lustig war, dass ich gleich am Anfang gefragt wurde von Michi, ob ich Lust hätte, bei so einem A-Cappella-Projekt mitzumachen. Ich hatte aber einen Job in Klagenfurt. Also das heißt, bei München Klagenfurt, ich war so weit weg von dem Ganzen, habe gesagt, ich habe leider keine Zeit und war raus. Und dann kam dann zum Glück ein Jahr später der Anruf, du, wir sind gerade im Studio und irgendwie bräuchten wir nochmal eine zweite tiefe Stimme, hättest du jetzt Lust? Und da habe ich zum Glück Zeit gehabt und ja gesagt, was so das Glück war, was mein Leben in eine komplett neue Richtung gelenkt hat.
Ich muss erzählen, in Klagenfurt, wo du gearbeitet hast, hast du auch mit Stefan gespielt.
Ja genau, in Klagenfurt habe ich zum Beispiel den Bini kennengelernt und habe den Stefan kennengelernt, weil wir dort zusammen Singing in the Rain gespielt haben. Die beiden haben aber jeweils Christian und Michi von ganz woanders her kennengelernt. Also das war ganz verworren und ich glaube, zu VoxUp kann man immer sagen, wir haben uns selbst, also wir sind keine Castingband, weil wir das oft gefragt werden. Wenn, dann haben wir uns selbst gecastet, weil wir einfach gesucht haben, mit wem haben wir Bock, so ein Projekt zu machen. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, warum es VoxUp überhaupt noch gibt. Und jetzt gebe ich weiter.
Soll jetzt jeder? Ja, sicher, ja, freilich. Ja, wir haben ja Zeit.
Na gut.
Kurz freie Schnauze, sagt man in Deutschland, oder? Freie Schnauze.
Freie Schnauze, ja, gut. Dann rede ich, wie man der Schnabel gewachsen ist.
Aber du bist ja kein Deutscher, gell? Du
Gott sei Dank.
Entschuldigung, ja, Xieber. Ja.
Wir müssen leider, also um 19 Uhr geht es ja los, ne?
Okay.
Dass wir müssen um 20 vor.
Ja. Dann machen wir jetzt Kurzfassung, ja. Jeder. Ja. Okay, pass auf. Ich musste eine schwere Entscheidung in meinem Leben treffen. Und zwar zwischen Fußball und Musik. Weil, jetzt pass auf,
wie kommen wir... In Vorarlberg gibt es ja so tolle Fußballclubs.
Alltag sind da... Oh, warte, ich muss das... So, jetzt hör mal auf! Das Mikro lenkt jetzt weg. Wir zur Musik kommen, wenn du wirst lachen. Ich habe als kleiner Bub den Stefan Ross auf der Trompete im Musikantenstadl des Trompetenecho spielen gesehen. Aber zu meinem Mama und Papa gesagt, geiles will ich lernen. Und das war mein Weg zur Musik. Über viele Umwege, da muss ich die Blockflöten lernen, bla bla bla. Dann habe ich der Blasmusik gespielt, im Orchester, in der Big Band, überall eben Fußball auch gespielt. Dann kam die große Entscheidung, weil eben die Musik schon so groß war. Und ich nehme mal dreimal in der Woche zum Fußball kommt, was machst du? Fußball oder Musik? Zum Glück hängen die Fußballschuhe zu Hause, sonst würde ich heute nicht da sitzen. Und ich bin eigentlich, damit war klar, es wird immer was mit Musik werden. Ich bin ein kleiner Umweg, gab es dann noch. Ich habe auch Lehramt Musikpsychologie studiert, um Mama und Papa zufriedenzustellen, damit der Vorarlberger was passt. Alles ist in sicheren Tüchern, passt. Und dann bin ich nach München zur Musicalschule, weil ich irgendwie Sänger werden wollte. Und der Rest ist Geschichte. Dankeschön, servus.
Bini, so hat jeder seinen Weg. Bei mir war es so, ich habe als kleiner Junge schon immer rumgetanzt und gesungen zu Hause. Und dann hat meine Mutter mich, weil ich immer über rumgeklopft habe, in Schlagzeugunterricht gesteckt. Dann habe ich erst mal jahrelang Schlagzeug gespielt und auch in vielen Bands. Dann kam irgendwann später Klavier dazu. Und meine kleine Schwester, die war in München, ganz lustige Geschichte, im Ballettunterricht. Und alle Ballettschulen von München haben ihre Kinder zu einem Casting geschickt. Und zwar war das eine Broadway-Produktion, Evita. Die haben in München im Deutschen Theater gespielt. Und ich bin einfach mitgegangen, weil ich als 9-, 10-jähriger Junge nicht allein zu Hause bleiben wollte. Und da waren so 150 Kinder. Und alle singen und tanzen vor und ich habe einfach gewartet, bis meine Schwester fertig ist und dann meint meine Mutter, hey Bini, du singst und tanzt doch so gern, willst du dich nicht auch anstellen? Und dann war ich der Allerletzte und konnte gar kein Englisch, die kamen alle aus Amerika. Und dann habe ich halt den Happy Birthday vorgesungen und habe es bekommen. Okay. Und dann stand ich wirklich da in dieser 6 Wochen in München in der Broadway-Produktion und habe mich total verliebt in das Genre-Musical. Das hat mich einfach total gecatcht. Und seitdem war ich da Feuer und Flamme und habe auch als einziger von uns 5 keinen Plan B. Also ich habe nichts anderes studiert. Da gibt es ja Koch und Meteorologen und so weiter bei uns. Ich habe Musical dann gleich mit 18, ich habe die Schule abgebrochen, das Abitur. Und bin nach Wien gegangen, habe dort Musical gespielt und würde es genauso wieder machen.
Ja, vielen Dank. Gibst das Mikrofon weiter? Jawohl.
Ja, ich bin der Christian und ich habe auch eigentlich wie der Bini schon als Kind immer schon gesungen. Also bevor ich alle Wörter konnte, habe ich im Radio die Töne abgenommen von der Jodelmusik, die mein Vater gesungen hat, diese Schlusstöne, jo ho, da bin ich im kleinen Kindersitz gehockt und gemacht, na. So, irgendwie bin ich sehr musikalisch und auch sehr volksmusikalisch aufgewachsen. Mein Vater jodelt eben, meine Mutter spielt Ziehharmonika und wir haben auch daheim am Tisch gesungen oder im Auto und so weiter. Und für mich war auch in der Schule immer so, das ist das, was mir am meisten Spaß gemacht hat und das war auch immer meine beste Note. Und hat sie immer gesagt, ja, mit Singen kann man nicht Geld verdienen. Ja. Man muss rechnen können, das kann ich heute immer noch nicht übrigens. Genau, aber dann
habe Geld verdienen oder Musik machen?
Das will ich nicht verraten.
Beides.
Ich arbeite an beidem. Ich habe dann aber trotzdem was Vernünftiges gelernt, weil man in der Schweiz zuerst was Ordentliches lernt. Das war dann die Gastronomie. Ich bin dann Koch geworden. Mhm. War aber auch schon klar, während der Ausbildung habe ich meinem Küchenchef schon gesagt, ja, ich mache dann danach. Okay. Will ich dann eh Schauspieler werden oder Sänger oder was auch immer. Da haben wir alle gesagt, so, pff, ja, mal schauen. Also ich hatte eigentlich niemand im Umfeld, der das war und der an mich geglaubt hätte, sondern ich wusste einfach, dass ich das machen werde. Und es war dann auch so, ich bin dann in Wien gelandet am Ende, habe da Musical auch studiert, weil das eben Tanz, Gesang und Schauspiel vereint hat und das hat mich immer fasziniert. Und wie gesagt, ich habe dann Grease gespielt, das war mein erstes Engagement nach der Ausbildung und der Bini war der Kinicki, nee, falsch, der Danny und der Stefan war der Kinicki. Also wir drei haben uns da kennengelernt im Musical und der Michi, seine damalige Freundin, hat auch mitgespielt, die war die Rizzo und dann ging's los mit Vox Club, mit den ersten Demos, mit den Ideen und dass wir jetzt heute hier sitzen, hätte ich nicht gedacht.
Das heißt, dann hast du unseren Jason Statham kennengelernt, der jetzt auch das Mikrofon übernimmt. Wie kommt es, dass du von Hollywood jetzt zu Vox Club gekommen bist?
Das war echt eine schwierige Entscheidung für mich, weil ich habe die Jungs gesehen und habe gedacht, ernst, das kannst du nicht machen. So ein Abstieg, nein. Vom Actionhelden zu Boxgroup. Nein. Also ich bin tatsächlich mit Musik aufgewachsen, aber eine ganz andere Musik und mit der klassischen Musik. Mein Papa war Dirigent, klassischer Musiker, meine Mutter auch. Mein ganzes Umfeld war klassische Musik. Und ich habe früher auch nur klassische Musik gemacht, auch im Chor gesungen viel und habe dadurch lustigerweise A Cappella lieben gelernt. Also ich war begeisterter A Cappella-Sänger. Sänger mit in Gruppen habe ich schon ganz viel früher schon gemacht. Und dann kam irgendwann, habe ich Abitur gemacht, wusste nicht, was ich machen will. Dann habe ich erstmal studiert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe das dann abgeschlossen und gesagt, irgendwie, das ist nicht das, was mein Herz will. Und es war irgendwie total lustiger Gedanke. Ich habe immer super viel Sport gemacht. Ich habe Eishockey gespielt, Fußball und so. Und habe dann irgendwie so gedacht, ich will eigentlich Musik machen, aber ich muss auch Bewegung haben dabei. So, und dann bin ich auf Musical gekommen. So, vom Fußball an die Ballettstange ungefähr. So, und es war auch irgendwie ein lustiger Bruch für mich.
Muss man wollen.
Ich konnte es mir auch nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Und habe dann auch eine Musical-Ausbildung gemacht in Hamburg. Und es war irgendwie das Beste, was ich machen konnte. Ich wusste eigentlich immer, dass ich irgendwo anders landen werde, nicht im Musical. Also ich habe auch Musical gespielt, aber irgendwo jetzt bei Vox Club zu sein, war, glaube ich, vorbestimmt, dass wir zusammen Musik machen. Dieses A Cappella, dieses Miteinander singen in einer Gruppe, ich glaube, das sollte einfach so sein. Ich weiß nicht, das war irgendwie
das, cool. Das merkt man auch, also der Zusammenhalt bei euch, der ist schon extrem, finde ich. Also das merkt man wirklich, das gemeinsame Auftreten und so und jeder ergänzt jeden. Das ist echt super. Da komme ich auch zu meiner nächsten Frage und zwar, ich glaube, 7 Minuten haben wir noch Zeit, oder?
Wie gesagt.
Ich hab die Frage das letzte Mal auch dem Matti gestellt, weil ich selbst auch, wie gesagt, also ich glaube jetzt nicht so an die Kirche, aber ich glaube, dass was Höheres gibt. So, ich habe auch auf meinem Oberarm meinen Schutzengel tätowiert, den Erzengel Michael. Also ich befasse mich mit sowas. Habe auch meinen verstorbenen Vater im Himmel als Schutzengel, der was mir durch gewisse Situationen immer hilft. Also ich glaube, dass es da Energien gibt und so. Und das ist meine Frage an euch. Habt ihr auch so das Gefühl, dass es da höhere Mächte unter Anführungszeichen gibt, die was euch durch diesen oft nicht leichten Alltag durchhelfen, die was euch auffangen? Also jetzt dann, abgesehen von den Familien, die was eh sowieso, glaube ich oder hoffe ich, für alle da sind, sondern auch eben so Energien, die was da, ich nenne es Energien, die was herumschwirren, die was da für uns da sein. Habt ihr da irgendwas, wo ihr dran glaubt oder wo ihr euch auch festhaltet?
Ja, gute Frage. Tatsächlich, also ich würde mich als, also ich bin gläubig, also so von der Konfession, wie man muss ja alles irgendwie in Schubladen sortieren, bin ich der katholischen Kirche zugehörig, aber ich bin jetzt nicht so der Katholik, wo ich sage, die katholische Kirche, das ist das, sondern im Gegenteil, ich finde auch, also mir hat einfach, bin damit einfach aufgewachsen, Mainz, sehr katholische Stadt, und dann war das einfach so. Aber was es mir damals mitgegeben hat, ist nicht diese Regeln, nach denen man dann da irgendwie seinen Glauben lebt. Das finde ich völligen Schwachsinn. Wichtig ist aber, dass so diese Grundwerte erstmal da sind, und vor allem dieses, ist irgendetwas wird es da geben. Also es ist nicht alles für mich ein Zufall, sondern es ist irgendetwas da, und es ist irgendetwas, an das man sich wenden kann, wenn man es einfach, wenn es mal nicht so gut ist. Und ob das am Ende so ist oder nicht, weiß ich nicht. Deswegen heißt es ja Glauben.
Genau.
Und es ist etwas, was mir auf jeden Fall hilft und auch manchmal hilft, einfach zur Ruhe zu kommen, oder sei es nur in irgendeiner Kirche, egal welcher Konfession diese Kirche angehört, ein Kerzchen anzustecken, um jemanden zu gedenken, der vielleicht nicht mehr da ist. Das gibt mir einfach ein sehr gutes Gefühl.
Was? Ich musste lernen, also das ist ganz ehrlich jetzt und auch persönlich, an mich selber wieder zum Glauben.
Das ist das Schwierigste.
Ja, wirklich. Sich einmal ins Zentrum zu nehmen und sich zu hinterfragen und das vielleicht sogar zum täglichen Brot zu machen, einfach ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, ein bisschen meditieren, sich zu lieben, das ist ein Riesenthema. Die Zeit ist so schnell, es ist einfach alles im Wandel und es ist die Hektik und man verliert sich. Ja. Und das habe ich in den letzten Jahren, habe ich mich hart selber in den Mangel genommen, weil es mir zeitlang echt nicht so gut ging. Ich glaube, es war alles so schon zu viel. Und da habe ich gelernt, eben nicht nur an was Größeres zu glauben, was ich zwar auch tue, weil wenn man ehrlich ist, wenn es mal so richtig scheiße geht, fängt jeder an zu beten.
So ist es. So, ja.
Aber vor allem an mich wieder zu glauben. Und das war für mich ganz wichtig. Und ich fühle mich momentan sehr bei mir, wie er vielleicht noch nie so war. Aber es war wirklich eine Arbeit und Weg.
Ja?
Wir schauen, was da.
Ja, also für mich ist es kein Glaube jetzt, der mit irgendwie Kirche in Zusammenhang steht. Was mir einfach viel Kraft gibt, ist tatsächlich Zeit in der Natur, die mir unglaublich Power gibt, wo ich tanken kann. Und was auch für mich ganz neu ist, was ich als Vater erst gelernt habe, die Liebe zu meiner Tochter, die mich ganz krass Sachen überstehen lässt oder erdulden lässt oder ertragen lässt, wo ich sage, ey, das ist einfach sowas Starkes, sowas Großes, das kann man fast keinem beschreiben, der selber keine Kinder hat. Und diese Liebe, die trägt mich über vieles hinweg.
Ja, doch, ganz laut. Geht mir genauso.
Ich wollte auch noch, also ich glaube ganz fest an Energien. Und ich glaube daran, was jetzt auch bei uns zum Beispiel super wichtig ist, auch auf der Bühne. Ich glaube, was man rausgibt, kommt auch zurück. Und ich bin auch so ein sehr sensibler Mensch. Auch wenn ich Jason Statham bin. Muss vielleicht sagen, ich sehe vielleicht so aus, so ein bisschen wie Jason Statham. Nicht, dass die da irgendwie denken, was ist eigentlich los mit dem? So. Ja, eigentlich sehr Peter Meyer. Genau, aber irgendwie ist zum Beispiel auch, wenn man auf die Bühne geht, also man geht auf die Bühne, und wenn wir als Gruppe eine Energie, eine positive Energie, eine Freundschaft ausstrahlen, kommt das im Publikum an, und dann kommt das aber auch zurück vom Publikum. Und ich glaube ganz krass daran, und irgendwo, ich habe irgendwo vor ein paar Jahren auch gemerkt, ich will eigentlich Menschen in meinem Leben haben, die positiv sind, die mir gut tun. Und das ist auch ein krasser Prozess zu merken, wer tut mir eigentlich gar nicht gut, wen will ich, den kann ich nicht mehr in meinem Leben haben. Und ja, also das ist so ein bisschen meine Meinung von Energien, die hier sind, und finde ich total spannendes Thema auch tatsächlich. Es kommt ja alles zusammen irgendwo.
Und ich noch zum Schluss, ich glaube, ich bin die Mischung aus allen. ich glaube grundsätzlich an das Gute. Ich habe manchmal so, also ich habe manchmal so eine kleine naive Natur auch, aber ich bin auf dem Berg oben groß geworden, sehr heil aus, sehr wohlbehütet aufgewachsen. So. Ich denke auch, wie mein Wald schreit, so kommt es ein bisschen zurück, und ich glaube, so ein bisschen das Karma irgendwie auch eben da ist. Wenn ich jetzt irgendwie wem helfe, dann muss nicht der mir dann vielleicht was zurückgeben, sondern das werde ich vielleicht irgendwo anders mal wieder erleben, in einem Moment, wo ich es vielleicht nicht erwarte. Und ich glaube aber auch, dass man selber sehr stark dafür verantwortlich ist, ob es eben gut ist oder nicht gut ist. Ich denke, ich habe in den letzten Jahren auch herausgefunden, dass man selber viel steuern kann, wie es einem geht.
Ja.
So, was sind meine Denkmuster? Finde ich gerade alles scheiße und jetzt stehe ich wieder im Stau, oder schaue ich raus und denke, mei, aber heute ist ein schönes Wetter. Mhm. Oder das sind natürlich simple Beispiele, aber wenn man das ein bisschen vertieft, dann hat mir das schon sehr geholfen, einfach eine grundsätzliche positivere Einstellung im Leben zu haben und einfach eben auch an sich selber zu glauben. Also ich glaube auch einfach, dass mir nichts passieren kann.
Ja, ja,
das ist und super. Das ist so ein Urvertrauen, was ich irgendwie habe, dass ich weiß, ich werde es schaffen, weil ich auch einfach meine Freunde habe, weil ich meine Familie habe und weil ich an mich selber glaube.
Ja, super. Perfekt, ja. Unterstreiche ich alles. Wir haben noch zwei Kategorien, die was wirklich jetzt dann, ja, das sind zwei Kategorien, die gibt's heute im Podcast. Alles andere ist wie immer ohne Plan. Also wir sprechen ohne Plan. Also ich frage meistens das, was mir gerade einfällt, was mich interessiert. Es gibt eine Rubrik, mit der wir jetzt dann starten, und zwar: Ich frage für einen Freund. Da geht's darum, was war das schrägste Erlebnis, was ihr bei einem Auftritt gehabt habt? Das Schrägste. Bei mir war es seinerzeit, da haben sie Gläser auf mich geschmissen und lauter so Sachen. Was war bei euch das schrägste Erlebnis?
Darf das auch nach dem Auftritt sein oder sowas?
Ja, allgemein.
Also wenn es um Auftritt selbst geht, war das Schrägste, finde ich, wir wurden gebucht für irgendeine Autogeschichte, eine Gala. Die wollten uns unbedingt haben, und das war in einer ganz anstrengenden Zeit, hatten wir 5 Tage frei, und dieser Auftritt war genau in der Mitte. Ja, also in der Mitte von diesen 5 Tagen, und wir haben gesagt, nein, wir machen diesen Auftritt nicht, wir brauchen frei. Und dann haben die aber nochmal gebettelt. Da haben wir gesagt, okay, pass auf, dann für die doppelte Gage würden wir es machen. So, das machen wir sonst nie, wirklich nicht. Aber in dem Fall kam es dann nochmal, und dann auf einmal haben die gesagt, okay, machen wir. Und wir, ach so, weil wir nicht dachten, dass sie das tun. Also waren wir dann wirklich bei dieser Gala, und da waren lauter Leute aus der ganzen Welt in so einer riesen Hütte, die da gebaut wurde, Wahnsinnsfestbankett. Und dann wollte der Veranstalter, dass wir auftreten nach dem Nachtisch. Wir haben gesagt, das ist eine schlechte Idee, die Leute gehen alle rauchen. Oh, nein, mach das. Und dann tatsächlich, wir waren ja ein Überraschungsakt, sind wir dann tatsächlich, Auftrittszeit, wir sind rausgekommen, und es waren genau noch 4 Leute an einem Tisch vorne in der Ecke, die diesen Auftritt zugeschaut haben. Die waren da noch so 2 Nummern dabei, und dann haben die sich auch verabschiedet. Okay. Auch. Dann haben wir für wirklich eine gute Bezahlung vor leerem Haus gespielt. Dann gab es aber eine Pause, und dann im zweiten Teil war dann alles voll, und es war dann mega Stimmung. Aber das war so geil, wenn du dann da stehst und irgendwie so 3, 4, 5 Nummern durchziehst, und es guckt wirklich niemand zu. Das ist geil. Das war schräg.
Kenn ich alles.
Ja, wir durften auch einmal, es war noch ganz am Anfang, sind wir von der Bühne runter und mussten uns umziehen in einen Container. Es war ein Bierzelt, und die Umkleide waren im Container. Und die haben uns so belagert vom Container, dass wir dann aus dem Container, aus dem Fenster geklettert sind, und wir schnell zum Bus, und los ging's weiter. Also das ist wirklich wie Volksmusik-Rockstars gefühlt.
Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man fesch ist, gell? Das...
Keine Ahnung.
Von dem kann ich nichts reden, aber du
redest. Erzähl dir noch eine ganz lustige, kurze Geschichte aus Brasilien.
Und zwar haben wir da, bis seit Jahren spielen wir in Brasilien auf dem Oktoberfest, das riesig ist. Und dann haben wir mit Rock Me damals angefangen, mit dem Beat, duf, duf, da gehen raus und machen ihre großen Macker, geben volle Energie. Und irgendwie merkst, was nicht, es kommt nichts rüber. Sie stehen da ganz verwirrt, und wir trotzdem volle Energie, und es kommt
einfach nichts zurückprobiert. Wir sind innerlich schon runter und denken so, was ist, was machen wir da eigentlich falsch? Bis wir dann draufgekommen sind, man hat ja so In-Ears, das weißt du ja, die Zuhörer nicht, man hat das Stöpsel im Ohr, wo die Musik kommt. Im In-Ear war alles da, aber nach draußen war gar nichts. Deswegen haben wir uns angeschaut, ob wir Aliens wären. Und unser Tontechniker, der Stupsi, den wir seit Jahren haben, war am Werkeln, am Durch. Der hat geschwitzt, der Schweiz kam aber raus. Und das Einzige, was die brasilianischen Kollegen zu ihm gesagt haben, Welcome to Brazil.
Aber das ist ein super Stichwort Brasilien, nämlich die Zuschauerfragen kommen auch aus Brasilien. Und da ist eben auch die Frage entstanden, wann kommt ihr das nächste Mal nach Brasilien?
Ja, also wir kommen jetzt im Herbst sowieso wieder. Also im Herbst ist schon offiziell wieder nach Blumenau zum Oktoberfest. Das siebte Mal, glaube ich, weiß ich gar nicht. Aber wir freuen uns richtig drauf wieder, dass wir da wieder mit diesen tollen Leuten wieder Musik machen dürfen. Und dann gibt es auch noch Ideen, dass wir vielleicht sonst mal eine kleine Tour machen da drüben. Aber das ist alles noch nicht. Das werden wir dann melden, wenn es passieren würde. Wir hätten auf jeden Fall Lust drauf. Aber jetzt erstmal im Herbst sind wir wieder da, im Oktober.
Ja, perfekt. Die zweite Frage kommt aus Deutschland und das ist eine Frage, was war für euch der bewegendste Moment, also der bewegendste Moment auf der Bühne? Was war das Größte für euch bis jetzt, Standpunkt jetzt, was ihr gemacht habt oder erreicht habt oder erlebt habt?
Wir haben mal erlebt, da war eine Gruppe so sprachgehemmter Kinder dort, die haben Traumata erlebt und die haben teilweise seit 10 Jahren nicht mehr gesprochen. Und die waren nicht behindert, gar nicht, die konnten einfach nicht mehr aus Innersten nicht mehr reden oder wollten nicht mehr sprechen. Und haben das dann gesehen und haben dann einen Brief bekommen von einer Mutter, die den unter Tränen schreibt und schreibt, ja, der Junge hat seit 10 Jahren nicht gesprochen, war da beim Konzert und steht in der Küche und fängt 2 Stunden das Reden an und erzählt über das Konzert. Und das hat kein Arzt, kein Psychologe, kein Medizin hat es geschafft. Das war nur die Kraft der Musik. Und das ist halt das, wenn du sowas hörst oder erlebst, dann weißt du, warum du es machst.
Ja, du bekommst einfach so viel zurück, ja, von den Leuten. So wie du vorher gesagt hast, die Energie, die was von der Bühne runterkommt, es kommt immer zurück. Das Sprichwort gibt es nicht umsonst, so wie es den Wald reinschreist, kommt es wieder. Die dritte Frage ist, was ist euer persönlichstes Lieblingssong? Was ist euer persönlicher Lieblingssong, den ihr als Vox Club gemeinsam gemacht habt? Wo steckt am meisten Emotion drin? Was ist einfach der größte Song, denn was eurer Meinung nach jetzt dann nicht, muss gar nicht Mainstream der Hit sein, sondern was war das Größte, was ihr als Song herausgebracht habt?
Boah, da wieder einen anderen, glaube ich. Also ich rede gerade momentan, wir haben einen Song, der heißt Perfektes Team. Und erstens mal, die Aussage ist geil, perfektes Team. Wir sind ein perfektes Team mit allen, die mit uns arbeiten, mit allen, die mit uns zu unseren Konzerten kommen. Und also schon vom Inhalt finde ich den cool. Und wir sind ja aktuell auf Burning Lederhosen Tour und wir haben das als zweitletzten Song. Und dann haben wir so einen Remix gemacht, das am Schluss noch so, das geht so dermaßen ab. Und das ist so geil. Jedes Mal, wenn wir auf der Bühne stehen da und ich explodiere fast, weil mir das so, es ist so geil, weil es dann so, keine Ahnung, der Song berührt mich einfach und das ist irgendwie gerade so der Song im Moment, wo ich denke, geil. Und irgendwie, das bringt auch das so gerade so perfekt drüber, was wir eigentlich sind. So, also irgendwie für mich ist das gerade so perfektes Team, mega.
Die anderen stimmen dazu?
Ja, ich habe...
Ja, Benni? Ja. Ja. Na, dann kommen wir zum Abschluss. Ich sage vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr da mitmacht bei dem ganzen Spektakel. Wir werden jetzt den Podcast einmal 1 Jahr lang machen. Ob es dann angenommen wird, das entscheidet ihr da draußen, ihr lieben Podcast-Hörerinnen und Hörer. Es gibt auch eine Playlist auf Spotify und da möchte ich jetzt dann von euch wissen, welche 2 Titel möchtet ihr auf unsere Schwarz-Pink- und Kornehaar-Playlist draufgeben?
Geil. Ja, das müssen wir sich demokratisch einigen, aber ich mache mal einen Vorschlag und ihr stimmt mir dann am besten einfach zu. Also ich meine, natürlich muss drauf Rock Me, oder? muss, finde ich, gehört einfach dazu, ja, Vox und Rock Me. Und dann würde ich, weil das gerade die Nummer ist, die wir so total abfeiern, und das ist Echo. Macht Spaß, gibt gute Laune, kann man gut mitsingen, und ich glaube, das darf auf einer Party-Playlist nicht mehr fehlen.
Perfekt, dann haben wir diese zwei Songs raus. Ihr hört uns nächsten Dienstag wieder. Ich sage Dankeschön, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir laufen uns noch viel öfters über den Weg, auch wenn die Mountain Mania jetzt aus ist. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Ihr wart ja auch bei unserem Open Air schon ein paar Mal dabei. Ja. Auch vielen Dank an meiner Stelle. Für uns Schürzenjäger war das natürlich mega, dass ihr da dabei wart. Ja, ich liebe euch. Und ich muss, ja, ist wirklich so. Ihr seid einfach so geile Typen.
Wir danken von ganzem Herzen, danken wir dir. Und das war richtig mega Gespräch. Und wenn wir jetzt nicht in 10 Minuten auf die Bühne müssten, könnten wir noch stundenlang mit dir reden, aber wir kommen sehr gerne wieder.
Dankeschön, pfiat euch, ciao.
Schwarz, Pink und Kornehoor, das Leben schmeckt oft wunderbar. He's the man, 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 he's the man.
Hier kommen alle zu Wort, die Großen
und die Kleinen.
He's the man.